So gut, dass ihr heute eine Entscheidung getroffen habt. Nämlich hierher zu kommen. Eine gute Entscheidung. Nicht wegen mir jetzt, sondern weil wir Gemeinschaft haben und weil wir das, was wir gerade gesungen haben, wirklich glauben. Weil er wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Wir sind seine Kinder. Und er ist mitten unter uns. Sollen wir ein bisschen lauter? Das müsste dann der Rudi vielleicht noch. Oder ich gehe ein wenig höher hier. Bin ich zu leise? Jetzt ist es besser, glaube ich. Ne? Sag mal, kennt ihr Frühstückswürfler? Ich kenne einen. Ich habe meinen Zivildienst gemacht auf der Burg Wernfels. Und da war ein Mitzivildienstleistender. Der hat ungefähr eine halbe Stunde länger zum Frühstück gebraucht wie mir, weil der erst einmal die Zeit, die wir schon gefrühstückt haben, gebraucht hat, zu entscheiden, was er denn überhaupt frühstückt. Da war ja so viel Auswahl, ne? Da gab es Müsli, doch die Semmel oder Schwarzbrot, Marmelade oder Wurst. Also er kam dann immer eine halbe Stunde später zum Dienstantritt, weil er sich nicht entscheiden konnte. Weiß nicht, was du für so ein Typ bist. Es gibt ja auch die Typen, die gehen in den Laden. Wollen sie irgendwas, gar Männer jetzt einmal, so was Technisches kaufen? Da gibt es die Männer, die gehen rein, nehmen sich das Ding zur Kasse fertig. Und dann gibt es die anderen Männer, die 3 Monate Zeitschriften lesen, vergleichen, jedes technische Detail aufschreiben und dann erst zuschlagen und hinterher sich ärgern, dass sie sich doch falsch entschieden haben. Wie triffst du deine Entscheidungen? Und das soll es heute gehen, um Entscheidungen. Und ich lese einen Text vor, aus 1. Könige 22, die ersten 8 Verse. Die Geschichte ist länger, von daher müsst ihr die dann daheim fertig lesen. Aber die entscheidenden Verse sind da drin. Ich verrate dann auch ein bisschen so, Spoiler ein bisschen dann, was dann hinterher so passiert. Aber erst einmal zu den einleitenden Versen. Und es vergingen 3 Jahre, dass kein Krieg war zwischen den Aramäern und Israel. Im 3. Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, hinab zum König von Israel. Und der König von Israel sprach zu seinen Großen: Wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead unser ist, und wir sitzen still und nehmen es nicht dem König von Aram ab? Und er sprach zu Josaphat: Willst du mit mir ziehen in den Kampf nach Ramoth in Gilead? Josaphat sprach zum König von Israel: Ich will sein wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Und Josaphat sprach zum König von Israel: Frag doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen: Soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen: Zieh hinauf, der Herr wird es in deine Hand geben. Josaphat aber sprach: Moment, ist hier keiner oder kein Prophet des Herrn mehr, dass wir ihn befragen? Der König von Israel sprach zu Josaphat: Ja, es ist noch einer hier, Micha, der Sohn Jimlas, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich bin im Gram, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Unheil. Josaphat sprach: Der König soll nicht so reden. Er kommt dann auch, der Micha, und dann, das später ein bisschen mehr. Ich bete noch. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du mitten unter uns bist und möchte dich jetzt bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest, unsere Ohren vorbereitest, dass jeder das hört, was er braucht und wo du ihn verändern kannst, mich eingeschlossen. Herr Jesus Christus, dass wir auf dich hören lernen. Amen. Ihr müsst euch vorstellen, es war die Zeit des geteilten Reiches. Deswegen war im Text von Israel und Juda die Rede. Das heißt, also es gab ein Nordreich, das war Israel, da hat Ahab regiert. Und im Juda, im Südreich, war Josaphat. Jeder hatte also einen König. Es ist interessant, dass Gott in der Bibel, in den Königbüchern, aber auch vor allem in den Chronikbüchern, die Könige beurteilt. Nämlich nach 2 Kriterien. Die einen waren gut und die anderen, die waren böse. Als ich das gelesen habe, Habe ich immer mal so gedacht, wie wird das mal bei uns sein? Wenn wir hier die Chronik aufgeschlagen wird über unser Leben, was wird da stehen? Wird Gott sagen, es war eine gute Frau, es war ein guter Mann? Oder wird er sagen, er war vom Herzen her böse? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, die am Ende übrig bleibt. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören, weil das war die entscheidende Frage. Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Aber es gibt noch ein bisschen mehr zu sagen dazu. Wer sind wir vor Gott? Das ist das Entscheidende. Wer sind wir vor Gott? Nicht vor Menschen. Nicht, was wir besitzen. Oder was wir Großes geleistet haben. Sondern, wie ist unser Herz beschaffen vor Gott? Haben wir in unserem Leben die richtigen Entscheidungen getroffen? Ahab war verheiratet mit Isabel. Und die brachte, ja genau, da hat einer gut aufgepasst, da kennt niemand die Geschichte. Isabel ist kommt nicht aus Israel und die brachte nämlich den Kult von Baal nach Israel. Und wie es so ist, hinter einem schwachen Mann steht meistens eine starke Frau. Und die hat ihn ganz schön beeinflusst. Und hat seine Entscheidungen mit beeinflusst, genau. Josaphat, wenn ich da mal hin und her switch, wird als guter König geschildert. Allerdings hat auch er ein Problem, er war nämlich verwandtschaftlich verbandelt mit Ahab, seiner Linie, denn er war verheiratet mit der Tochter von Ahab und Isabel. Also es ist auch nicht so einfach gewesen, einfach zu sagen, ich mache nicht, was du willst, sondern er kam tatsächlich, als er zum Kriegsrat gerufen hatte, Ahab, kam er natürlich hin und hat erst einmal bekundet, ja, natürlich bin ich erst einmal auf deiner Seite. Das ist ja heute noch so üblich, ne? Dass hinter irgendwelchen Regierungen und Regierungsmännern irgendwelche Frauen stecken, die da auch bestimmt Einfluss haben. Und ja, wo man dann in den Königshäusern sich hin und her heiratet, hat man ja früher gemacht, ne? Dann hat das Reich auch noch dazu gehört und das da und das auch. Also diese Verwandlungen gibt es natürlich heute auch noch. Ich denke, dass manchen von uns sehr viel Leid erspart wird, wenn wir uns einen gläubigen Partner suchen. Das bedeutet nämlich immer, einen Kompromiss zu machen zwischen unserem Glauben und anderen Einflüssen. Ich kenne nicht nur ein Paar, wo sich der gläubige Partner dann abgewandt hat, weil der Mann oder die Frau gezogen hat in die andere Richtung. Natürlich gibt es auch positive Beispiele. Das will ich gar nicht sagen, in denen Nichtgläubige dann zum Partner, zum Glauben gekommen sind. Das gibt es natürlich. Aber hier können wir uns eigentlich immer nur wieder an Gott wenden und ihn um Weisheit bitten. Es bleibt trotzdem ein schwieriges Thema. Auch das hat mit Entscheidung zu tun. So, die beiden Könige kommen jetzt zusammen, weil Ahab einen Plan hat. Obwohl Frieden herrscht, das muss man sich mal geben, obwohl Frieden herrscht, oder vielleicht gerade deswegen, blickt Ahab neidvoll auf die Stadt Ramoth. Die will er wieder zurückerobern. Wir wissen aus dem Text, dass alleine Ahabs Idee und nicht Gottes Idee war. Also Ahab hat es gedacht, nicht Gott. Leider kennen wir das auch in unserer Geschichte. Gerade ganz aktuell gibt es einen Putin, der sagt, Ukraine gehört zu uns. Wollen wir wieder haben. Und wenn wir in die deutsche Geschichte zurückblicken, können wir uns genauso gut wegducken. Weil wir haben nichts anders gemacht. Wir wollen das wieder zurück, wir wollen das wieder zurück. Vom Himmel bis zum Mars. Diese Geschichten kennen wir. Und leider gibt es heute auch noch Menschen, die sich das zurückwünschen, wie es mal vorher war. Aber wie war es denn vorher? Leidvolle Geschichte, die uns da geschildert wird. Es geht bis ins Kleinste, bis zum Nachbarn rüber, der seine Baumäste nicht abgeschnitten hat und rüberhängen in unseren Garten. Ja, da kann man schon mal in Krieg anzetteln. Ne, und schauen, was ist denn, warum kehrt denn der nicht sauber da? Und warum macht denn der das nicht? Also da brauchen wir uns gar nicht groß tun. Wir sind da nicht anders wie Ahab. Ahab stellt nun Josaphat vor die Entscheidung, willst du mit mir ziehen, ja oder nein? Wisst ihr, ich habe mal gelesen in einem Wissenschaftsmagazin, dass wir täglich, also es ist wissenschaftlich bewiesen, 20.000 Entscheidungen treffen. Gott sei Dank nicht alles willentlich, sondern unterbewusst. Mit welchem Bein stehe ich auf? Was esse ich zum Frühstück? Fahre ich mit Bahn, Auto? Spreche ich jetzt mit dem oder nicht? Biege ich links ab oder rechts ab? Blinke ich jetzt das mal oder nicht? Fahre ich 80 oder bleibe ich doch bei den 50? Also es gibt täglich Entscheidungen, über 20.000, sagt die Wissenschaft, die wir da oben täglich leisten. Bewusst oder unbewusst. Sehr kleine Entscheidungen, sehr automatische Entscheidungen, mal eingeübt. Aber manche haben weitreichende Bedeutungen. Und bei manchen Entscheidungen geht es um Leben oder Tod. Ich kann bloß erinnern an die Corona-Zeit, wo Ärzte vor der Wahl standen, den oder den zu behandeln. Die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können, ist die, die Jesus zum Beispiel Petrus stellt. Hast du mich lieb? Wir haben gerade gesungen, ja Herr, wir lieben dich. Ich hoffe, ihr habt das nicht bloß so mitgesungen. Denn bei dieser Frage, da gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Aber bevor wir zur Antwort kommen, erst einmal, wie entscheiden sich Menschen denn? Es gibt da drei Arten der Entscheidung. So, also es gibt natürlich Mischungen davon, aber mal, ich skizziere jetzt zwar ganz plakativ, es gibt die Entscheidung nach dem Bauch. Schmetterlinge im Bauch. So aus dem Gefühl heraus. Im Bauch ist aber, das hat die Medizin schon herausgefunden, das Gehirn nicht. Ja. Ganz einfaches Beispiel, ich darf nicht hungrig einkaufen gehen. Ganz schlechte Entscheidung. Und in der Bibel gibt es ein ganz tolles Beispiel. Kennt ihr Esau? Wegen seinem Bauch hat er für eine Erbsensuppe, glaube ich, Linsengericht, sein Erstgeburtsrecht verkauft. Also ihr Lieben, wenn ihr Hunger habt, erst satt machen, dann entscheiden. Welche schlimmen und leidensvollen Situationen sind aus dieser Entscheidung herausgegangen, die Esau da getroffen hat? Wir können das im 1. Mose nachlesen. Solche Entscheidungen, Bauchentscheidungen sind gefährlich. Und jetzt ein Wort an unsere unverheirateten Geschwister. Wenn ihr euch bei eurer Partnerwahl nur auf euren Bauch verlasst oder romantische Schmetterlinge, kann es übel enden. Und ich erfahre das auch immer wieder. Meine Tochter war ja im MBS, im Bibelstudium in Marburg, im Bibelseminar. Und er erzählt, viele junge Leute haben das sehr schnell geheiratet. Weil das in der christlichen Szene so üblich ist, möglichst schnell heiraten, dann kann man ja Sex haben, dann ist ja das immer verboten. Und die Hälfte davon ist schon wieder geschieden. Also Vorsicht, Vorsicht bei der Geschichte, wenn nur Gefühl die Entscheidung prägt. Oder wie ist es mit meiner Gemeindewahl? Wähle ich meine Gemeinde nur nach meinem Bauch aus? Oh, wie ist die Stimmung? Es ist ja romantisch. Oh, die engelsgleichen Chöre, die da gesungen werden. Und die wohlwollenden Predigten. Ja, auch eine Geschichte, wo man sagt, wenn ich dann nur nach dem Bauch mich entscheide, dann werde ich von Gemeinde zu Gemeinde hoppen und merken, ich bin immer noch unzufrieden. Weil dann irgendwas nicht stimmt. Soll das die Grundlage sein, auf der ich mich ausschließlich entscheide? Verstehe mich nicht falsch, Gefühl gehört dazu. Ganz klare Sache. Aber ich skizziere ja sehr einseitig jetzt. Und jetzt gibt es die zweite Möglichkeit. Jetzt kommen die Daten, Zahlen, Fakten, Menschen. Eine zweite Grundlage für Entscheidungen ist der Verstand. Nach dem Kopf. Man bemüht Statistiken, verfolgt Trends, holt sich Informationen. Und das ist ja erst einmal nicht schlecht. Die Schwäche ist aber, dass auch unser logischer Verstand von unserer sündhaften Grundstellung her geprägt ist. Ein Beispiel ist der Einzug ins gelobte Land. Da schickt Mose 12 Botschafter aus, um einfach die Statistik und es zu bemühen und den Trend zu zeigen, wie schaut es dann im Land aus, da wollen wir jetzt Neid ziehen. Und dann kommen die zurück. 10 davon schildern, was sie gesehen haben. Da gibt es starke Krieger, wehrfähige Männer, Riesen, Städte wie Festungen und Angst macht sich breit. Weil die Statistik eindeutig zeigt, da gibt es eine zahlenmäßige Überlegenheit, da brauchen wir gar nicht einmarschieren. Verstand. Sauber aufgelistet. Nur 2 Botschafter haben das Gleiche gesehen. Das Gleiche gesehen. Die gleichen Zahlen, Daten, Fakten. Einer davon ist Josua. Und der sieht es aber ganz anders. Obwohl er das Gleiche gesehen hat. Wisst ihr, bei manchen sogenannten Wahrheiten werden wir auch ins Hinterlicht geführt. Ich sage nur, Verschwörungstheorien haben wir erst erlebt. Man kann da vieles als Wahrheit verkaufen, was gar keine Wahrheit ist. Also auch der Verstand ist nicht allein die verlässliche Grundlage für gute Entscheidungen. Und in Sprüche 3, Vers 5 steht sogar, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Was jetzt? Gefühl, Verstand, was macht man jetzt? Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die leider heute in unserer jungen Generation häufig anzutreffen ist und die auch sogar einen wissenschaftlichen Namen hat. Das ist die sogenannte Entscheidungsdepression. Dinge aufzuschieben. Unverbindlich bleiben, weil dann gehe ich kein Risiko ein. Es gibt für unsere jungen Menschen so viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden, wie wir die Vorgenerationen nicht gehabt haben. Und die junge Generation, so wie es ich erlebe, auch meine Arbeit, die tun sich schwer. Die können nichts dafür. Die haben Angst. Angst, sich festzulegen. Aber wenn ich mich nicht festlege und nicht entscheide, bleibe ich immer im unsicheren Bereich und fühle mich auch nicht zuständig. Und da ist es dann leicht, aus dem Hintergrund zu kritisieren, weil schuld sind ja die Entscheidungen treffen. Das ist eine Entscheidungskrise, die uns die Wissenschaft hier vorlegt. Da geht's los mit der Berufswahl. Welches Ideal möchte ich heiraten? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und bevor ich was falsch mache, mache ich nichts. In unserer Geschichte handelt Josaphat richtig. Er rät, weil er das für wichtig hält, erst einmal Gott zu fragen. Befrage doch den Herrn, sagt er. Und da habe ich mich adapt gefühlt, wie ich das gelesen habe, weil wie oft geht es mir so, dass ich erst einmal Entscheidungen treffe und hinterher dann so, ach, ich hätte eigentlich auch beten können. Ich hätte das vor Gott hinlegen können. Aber ich habe es halt einfach mal so entschieden. Ich glaube, wir hätten uns manchmal viel Leid erspart, wenn wir zuerst Gott gefragt hätten, wie sein Wille dazu spricht, was er in eine bestimmte Situation hineinsagt. Denn sein Wort ist verlässlich. Und sein Wort ist ein Fels in der Brandung, auf dem ich bauen kann. Hier werde ich gefragt nach meiner Motivation. Warum will ich einen bestimmten Beruf erlernen? Geht es mir um Karriere, um Geld, um Ansehen? Warum führe ich eine bestimmte Ehe? Geht es darum, eine perfekte, harmonische Beziehung zu haben oder einen Lebenspartner, der mir das Leben gemeinsam helfen kann? Will ich Kinder in die Welt setzen? Wie will ich meine Kinder erziehen? Das sind alles Fragen, die kann ich auch ohne Gott beantworten. Aber es wäre wichtig, Gott zu fragen, was er möchte. Aber wie machen wir das jetzt? Wie hören wir auf dieses Wort? In unserer Geschichte wandte man sich an die Propheten des Herrn. Denn damals hat es ja noch nicht den Heiligen Geist gegeben, der ausgegossen wurde in jedes Herz, sondern da gab es Menschen, die sind von Gott mit dem Heiligen Geist gesegnet worden und die waren die Propheten und die sollten für Gott sprechen. Das war also die richtige Art, Gottes Willen zu erfragen, indem man Propheten befragt. Nun ist bei Ahab aber ein bisschen anders, denn der hat gleich 400 Propheten. Das ist eine ganze Menge, aber die waren von Baals Kult geprägt. Das waren eigentlich Baals Priester. Und alle raten einstimmig dem König, ja, tu das, was du dir vorgenommen hast. Aber eigentlich bestätigen sie ja nur das, was sich Ahab im Herzen schon vorher vorgenommen hat. Hütet euch vor Gleichmacherei und vor Ja-Sagern. Ihr Lieben, wenn wir eh schon entschieden haben und Gott nur noch als Alibi brauchen, um unsere Entscheidungen zu decken, dann läuft was schief. Und ich kenne das leider sehr, dass Menschen Rat suchen, aber eigentlich nur nach der Bestätigung ihrer Meinung. Und wenn du die ihnen nicht gibst, dann bist du schnell der Buhmann und man erfährt, dass die Person so lange zu anderen Menschen geht, bis einer dabei ist, der sie bestätigt. Und ich glaube, Matthias, aus der Seelsorge kannst du Ähnliches berichten. Und es kann zum Problem werden. Also brauche ich bloß eine Bestätigung für die Entscheidung, die ich getroffen habe? Oder will ich eine Entscheidung treffen, weil Gott zu mir spricht? Paulus warnt uns in seinen Briefen in Timotheus vor falschen Propheten, die uns die Ohren kitzeln. Heißt es da. Also die danach reden, was wir gerne hören wollen. Das sind dann die Predigten, zu denen man sich wohlwollend räkelt und hinterher dem Pastor attestiert, eine schöne Predigt gehalten zu haben. Versteht mich nicht falsch, wir müssen natürlich gute Dinge hören und dass Gott es gut mit uns meint und die gute Botschaft von Jesus predigen, das ist unser Amt. Die Botschaft wird aber immer wieder leider zur Allversöhnung und jede Religion ist doch im Grunde gleich und wir haben uns doch alle so lieb. Und nur weil die Mehrheit manche Dinge so sieht, heißt es nicht, dass es wahr ist oder dass sie von Gott kommen. Gestern haben wir erschreckenderweise in unserer Zeitung einen Artikel gefunden, die eine Frau geschrieben hat, die Ehe gehört abgeschafft. War die Überschrift. Und hat dann argumentiert, dass die Frau sich nicht frei entfalten kann, wenn sie in einer Ehe lebt. Sie wird ja leider unterdrückt. Nicht ganz so spaßig finde ich das, weil es gibt tatsächlich Ehen, in denen Frauen unterdrückt werden. Also das ist nicht einfach. Aber es kommt so geschmeidig rüber. Schaffen wir doch die Ehe ab. Ist doch egal, wie wir zusammenleben. Familie kann es ja trotzdem geben. Oder schaut euch das Abtreibungsrecht an. Und viele andere Dinge. Bloß weil die Mehrheit sagt, es ist gut so, heißt es noch nicht, dass es wahr ist. Aber ihr wisst, wie das ist. Man ist dann schnell intolerant, wenn man anders denkt. Und damit müssen wir halt auch leben. Und Paulus schreibt auch noch, Entschuldigung, das steht im 1. Mose, Da sagt Gott im 2. Mose zu Mose, du sollst der Mehrheit nicht zum Bösen folgen. Ich glaube, im Dritten Reich haben wir erlebt, wie das ausgeht, wenn die Mehrheit dem Bösen folgt. Josaphat sieht es und sagt und setzt was dagegen, denn er möchte einen wahren Propheten des Herrn hören. Gibt's denn da überhaupt noch einen? Ahab muss zugeben, ja, da gibt's noch einen. Micha. Aber ihr habt ja gehört, was Ahab gesagt hat. Ja, dem bin ich aber gram, den hasse ich eigentlich. Denn der ist mir nicht wohlgesonnen, der redet nichts Gutes über mich. Es ist schade, dass er nicht auf mich hört. Er hat lieber den Ja-Sagern getraut, als einer negativen Stimme zu lauschen. Ja, das kenne ich von uns auch. Ich brauche bloß in meine Firma reinschauen, wie viele Ja-Sager es um die Chefs rum gibt. Oder in Schulklassen, wo es dann bestimmte Gruppierungen gibt, da hält man sich lieber dazu. Ab wird von den 400 Propheten in den Tod geschickt. Und jetzt spoilere ich mal, damit ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Also die 400 Propheten haben ja gesagt, ja, mach das. Micha hat gesagt, nee, mach das nicht, weil du wirst in dem Kampf umkommen. Wer hat Recht behalten? Micha. Denn bei dem Kampf um Ramoth verirrt sich ein Pfeil so irgendwo zwischen Rüstung und Helm, also wo man so normalerweise nie hintrifft, wo nicht einmal Robin Hood hintrifft, kommt der Pfeil und Ahab findet sein Grab. Also wenn wir es genau anschauen, dann war eigentlich Michas Botschaft die gute Botschaft, die Botschaft zum Leben. Und die gute Botschaft der 400 war eigentlich die schlechte Botschaft, denn die führte zum Tod. Seht ihr, und das sage ich jenen unter uns, die vielleicht noch nicht ihr Leben in Jesu Hände gelegt haben. Glaubt der guten Botschaft von Jesus, auch wenn wir eine Minderheit sind, die noch fest an ihn glaubt. Er ist für uns gestorben, um unserer Sünde willen, damit wir Frieden haben. Er ist der Weg zum Leben. Wenn wir das annehmen, dann wird sich unser Leben tatsächlich ändern. Und wir werden manchen Lebensstil nicht mehr pflegen können, weil er nicht mehr zu Gottes Wort passt. Der uns zum Leben bringt. Und wenn tausend andere sagen, leb so wie du willst, dann ist es keine gute Botschaft. Und es wird zu deiner wichtigsten Entscheidung in deinem Leben führen. Hast du mich lieb? Ja oder nein? Aber natürlich, selbst wenn ich Jesus angenommen habe, geht es immer noch um die Frage der täglichen oder wichtigen Entscheidungen in meinem Leben. Und da gibt es jetzt ein paar Tipps von mir, wie man das anstellen kann. Ich weiß, ich möchte es am liebsten, möchte ich immer, dass so ein Zettel vom Himmel fliegt, so, und da steht drauf, du sollst das und das machen und das lassen. Das wäre am einfachsten. Ist nicht ganz so simpel und einfach. Aber es gibt Dinge, die helfen. Lies im Wort Gottes regelmäßig. Und bete darum, dass der Heilige Geist, der ja in uns ist, dir das Wort so aufschließt, dass du deinen Weg erkennen kannst. Es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich Bibelstellen lese, die mir plötzlich vorher nichts gesagt haben und plötzlich was gesagt haben. Dann zweiter Tipp, bete ausdauernd. Nicht jede Antwort fällt mit einem Zettel vom Himmel. Ringe mit Gott um eine Entscheidung. Denn der dich liebt, der hört Gebet und er will, dass dein Leben gelingt. Das, was wir am wenigsten haben, hat Gott. Geduld. Habe Geduld. Dritter Tipp. Besuche einen Bibelkreis, ringe mit Geschwistern um das Wort und betet gemeinsam. Vertraue darauf, dass die Predigt am Sonntag durch den Heiligen Geist in dir wirkt und Dinge klärt. Nächster Tipp. Suche Rat, aber hüte dich vor Ja-Sagern. Vertraue erfahrenen Christen und Seelsorgern und christlichen Eltern. Die sehen nämlich manches mit einem anderen Blick, der deine Entscheidung helfen kann. Da gehe ich jetzt nochmal zurück auf Partnerswahl und Suche. Ne? Ich kann mich nur erinnern, also du hast es mir erzählt, deine Freundin hat einen Partner gehabt und den mir nach Hause geschleppt. Die erste Frage war, bist du evangelisch oder katholisch? Und dann hat er gesagt, ich bin evangelisch. Das war eine katholische Familie. Hat gleich die Tür vor die Nase zugekriegt. Und die Tochter hat gesagt, Gericht, wenn du den nimmst, dann wirst du enterbt. Also das war ein schlechter Rat. Ne? Also das ist ganz klar. Aber manchmal haben Eltern recht. Wenn sie sagen, wenn sie den Partner oder die Partnerin aus einem anderen Blickwinkel sehen und Dinge beobachten, die man vielleicht in seiner Schmetterlingsphase nicht sieht. Also, ein guter Rat sollte man hören. Und jetzt kommt an die junge Generation, ihr seid ja schon eine mehr junge Generation, ihr seid ja schon drüber. Triff Entscheidungen! Schiebe sie nicht aus Bequemlichkeit vor dir her. Das gilt für uns alle natürlich. Selbst wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, gehe Schritte. Es gibt keine Entscheidung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Leute, es gibt keine Entscheidung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Die Leute haben immer so Angst, ja, wenn ich mich falsch entscheide, dann läuft was falsch. Na und? Dann ist was falsch gelaufen. Dann gehe ich halt wieder zurück zum Punkt A oder ins Gefängnis. Und wie heißt das bei Monopoly? Muss halt nochmal eine Ehrenrunde drehen. Aber es gibt keine Entscheidung, die nicht revidiert werden kann. Also triff Entscheidungen. Manche Türen werden aufgehen und manche Türen werden zugehen. Achte darauf. Habe ich so oft genug in meinem Leben erfahren, dass Dinge, die ich mir gedacht habe, so wäre es gut, plötzlich nicht mehr gingen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich das Zaudern an und gehe mit dem Kopf durch die Wand, oder ich höre auf die leise Stimme des Geistes, die sagt, die Tür ist zu, probiere eine andere. Manche haben das von euch auch in der Berufswahl schon erlebt. Ich möchte euch dann noch einmal auf das Buch hinweisen von der Biene Vogel. Die schreibt ihr Lebensführung da drin, wie Gott ihren Weg schon vorbereitet hat, wo sie noch gar nicht gewusst hat, dass sie überhaupt den Weg gehen will. Es sind vorher Weichen gestellt worden, die erst zum Tragen kamen, wie sie sich auf den Weg begeben hat. Sehr spannend zu lesen und so ist es mit uns auch. Gott ist immer einen Schritt vor uns. Er ist immer da, wo wir hingehen. Auch bei Fehlentscheidungen. Also nicht traurig sein, wenn einmal was nicht klappt, sondern vielleicht als Führung ansehen. Wisst ihr, ich bin froh, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und wir mit ihm gehen dürfen. Auch hier in der Gemeinde. Wir haben in nächster Zeit wichtige Entscheidungen zu treffen. Für die Mitglieder bitte alle Donnerstag kommen. Und dies müssen wir gemeinsam tun. Manches geht langsam in so einem Entscheidungsprozess. Aber wir haben gelernt, ohne auf Gottes Wort zu hören, wird es überhaupt nicht gehen. Ich bin außerdem froh, dass Gott durch seinen Geist uns täglich im Kleinen und im Großen führt. Vertraue auf die Stimme des Herrn in dir und geh seinen Impulsen nach. Und für die, die jetzt wirklich noch am Überlegen sind, ist es der Weg, der sich lohnt zu gehen. Ich glaube, viele unter uns, die hier sitzen und ihr Leben Jesus anvertraut haben, können das bestätigen. Ja, das ist ein guter Weg. Also warum warten mit so einer Entscheidung? Gott hat Ja zu uns gesagt, sagen wir auch Ja zu ihm und seiner Lebensführung. Amen.